17 Uhr.
Deutschlandradio, Abendreport. Politik und Sport.
Dazu begrüßt Sie Hartmut Jennerjan. Unsere Schlagzeilen. Streit um Aufnahme abgelehnter Asylbewerber in Kirchengemeinden. Heftige Kritik des bayerischen Innenministers an Kirchenasyl. Konflikt zwischen der Ukraine und den Separatisten auf der Krim verschärft. Ukrainische Spezialtruppen auf der Halbinsel. Anzeichen für eine Besserung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland sieht das Bundeswirtschaftsministerium. Kirchengemeinden in mehreren Bundesländern haben abgelehnten Asylbewerbern in jüngster Zeit Zuflucht geboten, um sie zunächst vor der Abschiebung zu bewahren. Begründet wird dieser Schutz unter anderem damit, dass es in Einzelfällen unzureichende Prüfungen von Anträgen gegeben habe. Bayerns Innenminister Günther Beckstein übte heute scharfe Kritik an solchem Kirchenasyl. Dazu aus Bonn ein Bericht von Doris Simon.
Von einem schillernden Begriff sprach Günther Beckstein heute und eröffnete seine Kritik mit dem Hinweis, entscheidend für die Bedeutung des Themas Kirchenasyl sei nicht die Zahl derjenigen, die sich derzeit aus Angst vor Abschiebung in deutschen Kirchengebäuden aufhielten. In Bayern gibt es übrigens keinen einzigen solchen Fall. Es gehe vielmehr um eine Grundsatzfrage. Wer per Kirchenasyl rechtskräftige Abschiebungen verhindere, der stelle sich gegen Entscheidungen der Gerichte oder des Bundesamtes für die Anerkennung von ausländischen Flüchtlingen und breche damit geltende Gesetze.
Ich weise auch darauf hin, dass der Rechtsstaat ein hohes Gut ist und wir, die wir dem Rechtsstaat zu dienen, verpflichtet sind, immer wieder allen Bürgern klar machen müssen, dass jedermann dem Rechtsstaat untertan ist, der Innenminister wie der Bürger. Auch der Innenminister kann sich nicht über Gesetze hinwegsetzen, auch die Bürger nicht, das Gemeindeglied nicht und auch nicht der Pfarrer.
Zurzeit beherbergen 3 katholische und 12 evangelische Gemeinden Flüchtlinge, je nach Region mehr oder weniger unterstützt von Landeskirchen und Bistümern. Insgesamt haben seit 1984 rund 2000 Asylbewerber Schutz in Kirchen gefunden. Rund 80% der Kirchenflüchtlinge konnten später in einer Wiederaufnahme ihres Verfahrens ein Bleiberecht oder nachträgliches Asyl erreichen. Doch Bayerns Innenminister zeigte sich unbeeindruckt. Kirchen dürften nicht unabhängig vom Staat Asyl gewähren. Weitere Aufnahmen in Kirchengebäuden würden das Verhältnis zwischen Kirche und Staat nachhaltig stören. Dabei zeigte Beckstein Verständnis für die Motive vieler Helfer. Es handele sich fast immer um hochidealistische Menschen, mit denen man diskutieren müsse, um sie so zur Aufgabe ihrer Haltung zu bewegen. Denn es gehe nicht an, erklärte der Innenminister, dass der Einzelne meine, es besser zu wissen als die zuständige Behörde.
Das ist ein gefährlicher Weg, der auf andere Fälle übergreifen kann und insgesamt in anderen Bereichen ja auch die Tendenz festzustellen ist, dass Leute sagen, was kümmern mich die Entscheidungen der Gerichte, ich weiß, das handelt sich wieder um ein Fehlurteil. Es ist zulässig, Gerichtsentscheidungen zu kritisieren. Es ist selbstverständlich auch zulässig, wenn von kirchlichen Organisationen, von Asylkreisen Kritik an der Praxis geübt wird. Es ist selbstverständlich zulässig, wenn dadurch auch die Gewissensschärfung von Politikern und sonstigen oder eingebundenen Leuten mit vorgenommen wird. Es ist aber unzulässig, wenn der Rechtsstaat sagt, du musst das Land verlassen, es ist sogar ein Abschiebehaftbefehl da, dass man dann sagt, der Staat oder der Polizeibeamte handelt unrecht, wenn er offensichtlich den Gesetzen gemäß handelt. Und da kann ich nur darauf hinweisen, das bedeutet, dass man ganz bewusst nach hohen sittlichen Kriterien handelnde Organe des Rechtsstaats als unsittlich handelnd vorführen will.
Der bayerische Innenminister glaubt, dass beim Thema Kirchenasyl einige den Begriff Gewissen gezielt missbräuchlich benutzen für den politischen Kampf. Für den Fall, dass es in Bayern zu einem Fall von Kirchenasyl käme, würde Beckstein getroffene Entscheidungen in jedem Fall durchsetzen.
Kirchen sind keine rechtsfreien Räume. Das bedeutet, das ist als Ultima Ratio keinesfalls ausgeschlossen ist, auch einen Polizeieinsatz in kirchlichen Räumen zu machen.
Auf die Frage, ob eine solche Haltung nicht die aggressive Stimmung gegen Ausländer anheize, meinte der bayerische Innenminister, die Befürworter des Kirchenasyls müssten sich vielmehr fragen, ob ihr Handeln nicht weitere Fremdenfeindlichkeit hervorrufe. Der Staat müsse in der jetzigen Situation allen zeigen, dass er fertig werde mit Problemen.
Das Innenministerium der Ukraine soll mehr als 1000 Mann der Nationalgarde auf die Krim entsandt haben. Damit droht sich der Konflikt zwischen der Regierung in Kiew und den Separatisten auf der Halbinsel zu verschärfen.
Es ist 20 Uhr.
Radio Brandenburg, Zeitspiegel.
Abgegebene Stimmen 1320, ungültige Stimmen eine. Gültige Stimmen 1319, Enthaltung 7. Es entfallen auf Herrn Roman Herzog 696 Stimmen. Roman Herzog ist somit zum Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Nach dem Gesetz über die Wahl des Bundespräsidenten habe ich die Aufgabe und Pflicht, dem Gewählten mitzuteilen und ihn zu fragen, ob er die Wahl annimmt.
Ja, Frau Präsidentin, ich nehme die Wahl an.
Viel Beifall also heute am frühen Abend gegen 18.30 Uhr im Deutschen Reichstag. Das Land lernt den Namen seines neuen Staatsoberhauptes kennen. Und damit willkommen zu Themen des Tages am Mikrofon Olaf Stephan. Roman Herzog, der nach seiner Wahl sich zum ersten Mal in seiner neuen Eigenschaft an die Öffentlichkeit wandte, machte aus seiner Ergriffenheit kein Hehl. Er, der erste von Vertretern aller Deutschen gewählte Bundespräsident, appellierte an die Opferbereitschaft der Bundesbürger im Westen und wandte sich expresses Verbes auch an die Menschen im Osten.
Sie müssen begreifen, dass Sie für uns keine Last, sondern dass Sie für uns ein Gewinn sind. Sie bringen unendlich viel ein an Erfahrungen, die wir im Westen nicht hatten. In einer ganz anderen Welt, in der vieles auch humaner gewesen ist als bei uns, in der vieles ganz anders war. Sie bringen Erfahrungen ein aus Ihrem beruflichen Bereich. Es liegen dort Schätze brach, die wieder gehoben werden müssen und auf die diese Menschen sich auch stützen und verlassen können. Wir müssen froh sein und ich bin froh, dass Sie wieder bei uns sind.
Kaum hat Herzog gesprochen, da muss er sich auch schon mit dem, was er gesagt hat, der Kritik politischer Freunde und Gegner stellen. Im Folgenden die Meinung von Otto Graf Lambsdorff, FDP, Eberhard Diepgen, CDU und Bundestagsvizepräsidentin Renate Schmidt, SPD.
Ich fand es eigentlich sympathisch, dass er mit einem Stichwortzettel da stand und nicht mit einem fertig vorbereiteten Manuskript für den Fall, dass er gewählt wurde. Das wäre dann alles elegant und glatt und wohl formuliert gewesen.
Er hat den Versuch gemacht, deutlich zu machen, er ist der Bundespräsident aller Deutschen. Er will seinen Beitrag leisten zu dem Zusammenwachsen des Landes. Und als Berliner war es für mich natürlich erfreulich, dass er sich so eindeutig auch zur Bundeshauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, das heißt aller Deutschen, bekannt hat.
Er war gerührt und das macht ihn sympathisch, Roman Herzog. Auf der anderen Seite muss ich sagen, war ich an manchen Stellen doch sehr enttäuscht, dass er viele Dinge, die vielleicht auch in kurzen Sätzen hier hätten angesprochen werden können, nicht erwähnt hat. Und ich glaube auch, dass die Attitüde, die er gegenüber den Menschen in den neuen Bundesländern gebracht hat, eine war, die mir zu herablassend war.
Deutschlandradio Berlin. Aktuell.
Bundespräsidentenwahl. Scharping kritisiert die FDP. Verhandlungen Russland und Ukraine suchen Lösung des Krim-Konfliktes. Das Wetter, Temperaturen zwischen 16 und 22 in Berlin, 20 Grad. Tendenz heiter bis wolkig. Im Südwesten erneut Regen. Die Meldungen. Kritik an der FDP nach der Bundespräsidentenwahl. Der SPD-Vorsitzende Rudolf Scharping hat gesagt, die Freien Demokraten hätten mit ihrer Entscheidung für den Unionskandidaten Roman Herzog ihre Eigenständigkeit verspielt. Roman Herzog wird am 1. Juli vereidigt. Heute wurde er vom noch amtierenden Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker im Berliner Schloss Bellevue empfangen. Nachrichten wieder um 12.30 Uhr. Das war aktuell mit Oliver Thoma.
Deutschlandradio, Rundschau.
Am Mikrofon Klaus Bredel, ganz herzlich guten Tag. Wir wollen natürlich in der ersten Stunde zunächst mal zur Krim schauen. Dort wird verhandelt und das ist gut so und noch nicht geschossen, hoffentlich wird auch nicht geschossen.
Wie groß die Gefahr ist, dass sich das eines Tages umdreht, darüber wollen wir reden. Und dann noch einmal Bundespräsidentenwahl. Nun ist der Bundespräsident gefunden worden und man könnte eigentlich sagen, das war's. Aber die Parteien müssen sich ja noch eine Meinung bilden. Sie ziehen Bilanz, da wollen wir mal reinhören. Und
Kanzler Kohl war Marie Sagenschneider.
Herzog so Kohl sei sicher eine eigenwillige Persönlichkeit, aber jetzt habe er immerhin 5 Jahre Zeit, ein eigenes Profil als Präsident zu entwickeln.
Ich behaupte, dass er einer derjenigen ist, die ohne Wenn und Aber durch die Jahrzehnte zur deutschen Einheit standen. Und der ja eine wichtige Zeitspanne mit mir eng zusammengearbeitet hat. Damals noch als Staatssekretär und Bevollmächtigter des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund, als ich noch Ministerpräsident in Mainz war, weiß ich, dass er nie gewankt hat. Und einem Zeitpunkt als andere schon längst die Idee der deutschen Einheit aufgegeben, ja verraten haben. Auch solche, die ihn jetzt zum Teil kritisieren, hat er diese Idee nie aufgegeben gehabt.
Die Zeit in 5 Sekunden ist es, 12 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk.
Und Sie hören das Mittagsjournal im ORF. Ilse Oberhofer führt Sie heute durch die Sendung. Ich freue mich, dass Sie Zeit dafür haben. Was können Sie hören? Was bieten wir Ihnen? Zunächst ein wichtiges, ein berührendes Auslandsthema. Ein Prophet kehrt heim. Alexander Solzhenitsyn hat wieder russischen Boden betreten. Gulag-Boden übrigens. Was wird Solzhenitsyn zu Hause erwarten? Welche Rolle wird der Literaturnobelpreisträger im Reformprozess seiner Heimat spielen können? Viele Intellektuelle sind ja skeptisch, ob Solzhenitsyn da eine treibende Kraft in seinem Land, in seinem Heimatland sein kann. Es gibt keine Alternative zur europäischen Einigung. Das war heute der Kernsatz einer Erklärung des deutschen Bundeskanzlers Kohl vor dem Parlament in Bonn. Eine Europadebatte findet derzeit dort statt, wobei Vertreter der deutschen Regierung besonderen Wert auf die Tatsache legen, dass es nicht zuletzt ihr Außenminister Kinkel war, der in Brüssel in der schwierigen Phase der Beitrittsgespräche mit Österreich, Schweden, Finnland und Norwegen immer wieder für die Beitrittsländer Partei ergriffen hatte, sich quasi für Kompromisse und Lösungen zerspargelt hatte. Aber hören Sie mehr von Roland Adrowitzer, der sich aus Bonn meldet.
Eine Europawahl mitten im Bundestagswahlkampf hat naturgemäß mehr Bedeutung, als sie unter anderen Umständen beigemessen würde. Das zeigt sich schon an der Gewichtigkeit der Redner bei der heutigen Europa-Bundestagsdebatte. Nacheinander sprachen der Bundeskanzler und CDU-Vorsitzende, der SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat sowie der FDP-Vorsitzende und Außenminister. Helmut Kohl legte wie gewohnt ein leidenschaftliches Bekenntnis zur europäischen Einigung ab, die er als europäische Schicksalsfrage schlechthin bezeichnete. Dazu gäbe es keine verantwortbare Alternative. Kohl ging in seiner Regierungserklärung auch auf die möglichen neuen EU-Mitglieder ein.
Ich hoffe sicher mit Ihnen gemeinsam zuversichtlich, dass sehr bald Österreich, Schweden, Finnland und Norwegen als neue Mitglieder der Europäischen Union, der Union beitreten nach den notwendigen Volksabstimmungen in diesen Ländern.
Kohl dankte ausdrücklich Außenminister Kinkel für dessen Einsatz bei den Beitrittsverhandlungen mit Österreich und den skandinavischen Staaten. Dabei hat es ja durchaus Vorbehalte und Verärgerungen anderen Staaten der Europäischen Union gegeben. Kohl dazu.
Gab da die eine oder andere kritische Stimme im Ausland mit dem Vorwurf verbunden, die Deutschen hätten sich hier besonders intensiv um diesen Beitritt gekümmert. Ich denke, das entspricht unserer gemeinsamen Politik, dass wir die Erweiterung wollten und insofern ist es ganz richtig, dass der Bundesaußenminister auch im Auftrag der Bundesregierung und natürlich auch der Main sich ungewöhnlich intensiv eingesetzt hat.
Die Ziele der Europapolitik insgesamt sind bei den demokratischen deutschen Parteien unumstritten. Niemand, auch die Grünen nicht, ist gegen die Europäische Union. Meinungsverschiedenheiten gibt es nur im Detail. Kohls Herausforderer Rudolf Scharping warf etwa der Regierung vor, in Europa schlecht dazustehen, weil sie zu Hause versage. Außerdem warnte Scharping davor, Europa nur unter ökonomischen Gesichtspunkten zu sehen.
Wer über Jahrzehnte hinweg den Menschen in Europa sagt, die europäische Integration sei vor allem ein ökonomischer Prozess, vermehre vor allen Dingen den Wohlstand der Menschen, der macht die politischen Möglichkeiten kleiner, als sie sein sollten und setzt sich in der Gegenwart der berechtigten Frage aus, wie tragfähig diese Vision eigentlich ist, wenn sie zum Ergebnis hat, dass auf diesem Kontinent 20 Millionen Menschen und in Deutschland 4 Millionen Menschen arbeitslos sind.
Deutschland übernimmt am 1. Juli die Präsidentschaft in der Europäischen Union. Helmut Kohls Ziel ist es, in diesem halben Jahr die ehemaligen Ostblockstaaten an die EU heranzuführen. Dies ist unstrittig, das will auch die SPD. Falls es zu einem Regierungswechsel kommen sollte, dürfte sich am deutschen Engagement für Europa nicht viel ändern.
Deutschlandradio Berlin. Aktuell.
Beisetzung. Honeckers Asche soll nach Deutschland. Meldungen. Bisher ist noch nicht bekannt, wo der ehemalige Staats- und Parteichef der DDR, Erich Honecker, nach der Einäscherung in Chile beigesetzt wird. Wie aus seiner Geburtsstadt Wiebelskirchen bekannt wurde, ist dort die Nutzungsdauer für das Familiengrab abgelaufen.
Ob in Berlin oder in seiner Heimatstadt Wiebelskirchen, ist unklar. Aber Erich Honecker soll offensichtlich doch noch in Deutschland beigesetzt werden. Dies jedenfalls haben Freunde der Familie jetzt in Santiago geäußert. In der chilenischen Hauptstadt ist der Sarg des früheren DDR-Chefs seit gestern Nachmittag in einer Kapelle des Zentralfriedhofes aufgebahrt. Honecker, der gestern Morgen in seinem Privathaus gestorben ist, wird seinem Wunsch entsprechend heute schon eingeäschert. Die Urne wird nach einer Trauerfeier seiner Witwe Margot übergeben. Martin Sagatta aus Südamerika.
Deutschlandradio, Rundschau.
Von der Gedurak, guten Tag.
Dem Mann kann ich nichts empfinden. Tut mir leid.
Befriedigung, kann ich sagen. Der Mann war mir unsympathisch von Anfang an.
War es mir so egal wie tausend andere. Der hat sein Leben lang so viel Schaden gemacht, das kann auch niemand erwarten, dass man da Empfinden hat oder Mitleid zeigt.
Wir hatten gegen Herrn Honecker keine Hassgefühle. Das 40 Jahre DDR-Geschichte war meine Biografie und das, was wir heute erleben, ist nicht positiver zu bewerten.
Ich bin nicht traurig, gell? Das muss ich Ihnen ehrlich sagen. Jeder Mensch muss einmal gehen, ob jung oder alt. Es kommt nur drauf an, was er aus seinem Leben gemacht hat.
Ich denke, menschlich ist es trotzdem ein Verlust, wenn er auch uns viele Jahre gegängelt hat, würde ich mal sagen.
Traurig nicht. Gleichgültig ist es mir auch nicht. Es berührt einen ein bisschen, aber ich kann nicht weinen.
Das ist gut. Ich meine, wir müssen alle sterben. Und er hat so lange gelebt. Er hat uns so lange geknüppelt. Ich habe kein Mitleid mit diesem Mann.
Ich muss Ihnen sagen, das ist mir eigentlich völlig wurscht. Ich habe das ganze Theater auch nie verstanden, diese Haftentlassung und dass da so viel Brimborium gemacht wurde. Es gab so ganz andere Probleme.
Das ist nichts Besonderes. Das war zu erwarten, denke ich, ne?
Gespalten war vor allem in den letzten Jahren der DDR das Verhältnis zwischen der DDR-Führung und Moskau, also Gorbatschow. Er hatte bis zuletzt versucht, einen Kurswechsel in Berlin zu befördern, erfolglos, wie wir wissen. Wie und ob sich vor allem das offizielle Moskau nun geäußert hat, schildert Peter Josef Bock.
Die russische Reaktion, oder besser gesagt, die russische Nichtreaktion auf den Tod von Erich Honecker trägt schon groteske Züge. So als hätte die Sowjetunion nie etwas mit dem einstigen DDR-Staats- und Parteiführer zu tun gehabt, geht das amtliche Moskau auf Distanz. Der Pressedienst des russischen Präsidenten lehnte gegenüber der Nachrichtenagentur DDP-ADN eine Stellungnahme ab. Im Moskauer Außenministerium reagierte das Pressebüro auf die Frage der Nachrichtenagentur Reuters mit der Gegenfrage: Honecker, aus welchem Land kam der noch?
17 Uhr. Deutschlandradio, Abendreport. Politik und Sport.
Die Schlagzeilen. FDP-Parteitag in Rostock. Die Liberalen wollen ihre Koalition mit den Christdemokraten nach den Bundestagswahlen fortsetzen. Die Freien Demokraten diskutierten 3 Tage lang in der Hansestadt an der Ostsee ihr Wahlprogramm. Am Nachmittag eröffnete der Bundesvorsitzende Klaus Kinkel den Parteikongress und anschließend folgte die große Mehrheit der 660 Delegierten seiner Koalitionsaussage. Doris Simon.
Im Namen der Freiheit, wir brauchen Europa. So lautet das Motto dieses Bundesparteitages, doch der Parteivorsitzende Klaus Kinkel wandte sich in seiner Eröffnungsrede ganz entschieden Deutschland und der Innenpolitik zu. Eine liberale Mitte müsse deutsche Politik bestimmen und nicht die politischen Ränder. Die SPD sei kein Partner für die FDP, sagte Kinkel. Deren rot-grüne Vorstellungen seien schädlich, SPD wählen heiße teuer wählen. Ausdrücklich lobte der Parteivorsitzende die FDP-Minister in der Bundesregierung. Besonders viel Beifall gab es von den Delegierten für Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Es sei eine erfolgreiche Arbeit mit der Union, wie der Parteivorsitzende meinte, die fortgesetzt werden sollte.
Die FDP will auf der Grundlage ihres liberalen Programms die erfolgreiche Koalition mit CDU-CSU in der nächsten Legislaturperiode fortsetzen. Dieses Signal muss deutlich von diesem Parteitag nach draußen ausgehen. Und entgegen allen Unkenrufen, wir waren kein so bequemer Koalitionspartner und wir werden auch in Zukunft unbequem sein.
Der Parteitag stimmte diese Aussage anschließend mit großer Mehrheit zu. Klaus Kinkel ging ausführlich auf das FDP-Wahlprogramm ein und nutzte vor allem die Bereiche Rechtsstaat und Ausländerpolitik, um das Profil der FDP von dem des Koalitionspartners abzuheben. Undifferenziert sei der Ruf der Union nach schärferen Gesetzen. Es gebe zu viele Gesetze und zu wenige Polizisten. Nachdem die Ausländerbeauftragte Cornelia Schmalz-Jakobsen ihre Partei FDP in dieser Legislaturperiode nicht überzeugen konnte, entschiedener für die doppelte Staatsbürgerschaft und für ein Einwanderungsgesetz zu kämpfen, versprach Parteichef Kinkel, nun entschiedener dem Widerstand der Union entgegenzutreten.
Die FDP ist und bleibt die Partei der Leistung, der Leistungsträger. Und wir wollen und sollten uns auch zu den Leistungseliten bekennen. Schluss damit, den Leistungswilligen Steine in den Weg zu legen. In USA, Japan und anderen Ländern werden ihnen rote Teppiche ausgerollt. Bei uns ist es so, dass man manchmal verschämt im Eck stehen muss, wenn man sich zu Leistungseliten rechnen darf. Und die FDP meint mit Leistungsträgern eben nicht die oberen 10.000, die sich beim Pferderennen in Ascot treffen oder in Cannes ihre Yacht haben. Unsinn!
Dominiert wird das FDP-Programm von der Wirtschaftspolitik. Hier setzt die Partei auf eine starke Unterstützung des Mittelstands. Subventionen sollen gestrichen werden, flexiblere Löhne und Arbeitszeiten die Regel sein. Mehr Eigenverantwortung lautet das Schlagwort. Oder keine totale Betreuung des Bürgers von der Wiege bis zur Bahre, wie es Klaus Kinkel ausdrückte. Kinkel räumte ein, dass der ursprüngliche Text im Wahlprogramm, in dem von der FDP als einer Partei der Besserverdienenden gesprochen wurde, natürlich falsch sei. Das sei durchgerutscht, aber nun korrigiert. Doch der Beifall, den der FDP-Vorsitzende aus Mecklenburg-Vorpommern bekam, als er genau diese Passage noch einmal kritisierte, zeigte, dass die Delegierten, zumal diejenigen aus den neuen Ländern, diesen Fehlgriff noch nicht verziehen haben. Ausführlich widmete sich Klaus Kinkel noch einmal der Bundespräsidentenfrage und der Wahl. Die FDP habe sich geradlinig, zuverlässig und berechenbar gezeigt, ohne dabei jemandes Vasall zu sein. Zu Hildegard Hambrücher sagte Klaus Kinkel wörtlich, wir verdanken ihr viel, fügte aber im selben Atemzug hinzu, dass es im dritten Wahlgang nicht zu einer Mehrheit für sie gereicht habe, daher die Entscheidung für Roman Herzog. Frau Hambrücher, die überraschend nach Rostock gekommen ist, verzog dabei keine Miene. In einer kurzen Erwiderung auf die Rede des Parteivorsitzenden aber las sie der FDP die Leviten. In Hinsicht auf deren Verhalten am 23. Mai zum Thema Eigenständigkeit und in Hinsicht auf den Programmentwurf, der ihr zu eng und zu klein ausfällt im Bereich des politischen Liberalismus. Viel Spannung für einen Parteitag, für den Klaus Kinkel zum Abschluss seiner Rede von seiner Partei vor allem Mut und Geschlossenheit forderte.